Guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Ja, auf die schwere Handverletzung wollte ich nicht eingehen. Das war eine große Dummheit, mehr sage ich dazu nicht. Und wer mehr erfahren möchte, kann mich ja gerne nach dem Gottesdienst ansprechen. Ja, wie das so ist, Ferienzeit, dann stehen die Laienprediger hier oben und predigen. Mich freut es, dass ich gefragt worden bin. Ich wollte die Predigt eigentlich schon vor längerer Zeit mal halten und ja, da hat es auch nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt, trotz Handverletzung. Und da freue ich mich drüber. Ich würde heute Morgen mal so weit gehen und sagen, ich verzichte auf die Formalitäten mit dem Sie. Wenn ich dann immer sage, Ihnen, euch, Sie, dir, das macht das Ganze ein bisschen zu lang. Also sind wir heute Morgen einfach mal alle per Du. Das gilt natürlich jetzt nur von mir hier oben für alle. Und nachher sind wir auch wieder per Sie. Da will ich jetzt keinem auf den Schlips treten. Ja, zu Beginn würde ich gerne mal etwas machen, das kenne ich noch ein bisschen aus meiner Kirchenzeit. Ich würde gerne mit uns gemeinsam beten, und zwar das Vaterunser. Wer das nicht auswendig kennt, braucht sich nicht zu schämen. Es steht hier vorne, ich hoffe, es können alle lesen. Und ich würde euch bitten, dazu aufzustehen. Danke. Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Dankeschön. Im Anschluss an die Predigt feiern wir ja heute Abendmahl. Und das ist ja ein ganz zentrales Symbol dafür, dass uns vergeben ist. Dass uns als Christen von Gottes Seite vergeben ist. Und das haben wir ja auch gerade eben im Vater Unser auch schon gebetet. Und ich hatte es ganz zu Anfang hier auch angeblendet, beziehungsweise der Jens hat es natürlich angeblendet. Und vergib uns unsere Schuld. Aber da steht so ein Halbsatz dahinter und den schiebt man irgendwie oft so ein bisschen beiseite. Geht mir zumindest so. Der geht ja noch weiter. Da heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn man mal in die Bibel reinguckt, in die Bergpredigt, da wo das Vaterunser herkommt, dann sieht man in Matthäus 6, in Versen 14 bis 15 noch einen weiteren Vers. Und dann merkt man, es ist offensichtlich was sehr Ernstes. Da heißt es von Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist ja schon ein starker Satz und eine große Aufforderung zur Vergebung. Und weil wir da neulich schon mal was drüber gehört haben, wollte ich heute das nochmal aufgreifen. Der André Pulfrich hat neulich schon mal darüber gepredigt, über die Vergebung unter Menschen und hat, glaube ich, viel Mut gemacht, das auch zu praktizieren. Und deshalb habe ich gedacht, ich setze da heute nochmal drauf auf. Und ich glaube, es wird auch für den einen oder anderen hier heute wahrscheinlich kein Zufall sein, dass er hier sitzt, sondern vielleicht werden ihm die Worte ganz konkret etwas sagen und zu bedeuten haben. Warum habe ich das Thema überhaupt gewählt? Dazu möchte ich mit euch eine Situation schildern oder teilen, in die ich selbst vor ungefähr 2 Jahren gekommen bin. Ich selbst arbeite in einem Team mit mehreren Leuten zusammen in ganz verschiedenen Bereichen und wir haben viele Veranstaltungen unterstützt. Und da war irgendwann so ein Punkt bei einer Veranstaltung, die hatten wir über mehrere Jahre unterstützt und ja, da haben wir dann gesagt, irgendwann so, vielleicht ist es jetzt mal Zeit für einen Wechsel, da können auch mal andere unsere Aufgabe übernehmen und naja, haben uns da irgendwo zu einer Entscheidung durchgerungen und ich war einer von denen, die eigentlich gerne weitergemacht hätten. Aber wie das halt so manchmal ist, auch da galt Demokratie, ich konnte mich nicht gegen die Mehrheit durchsetzen, also habe ich gedacht, gut, dann gibst du klein bei und akzeptierst das Ganze. Das hat dazu geführt, dass sich dann ein anderes Team gebildet hat. Und dann kam ich irgendwann hinter eine Sache dahinter, zumindest habe ich mich so gefühlt. Nämlich, dass einer aus meinem Team oder zwei aus meinem Team plötzlich bei diesem neuen Team wieder mitmachen. Und blöderweise war einer derjenige, der am lautesten dafür plädiert hatte, dass wir aufhören. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, habe ich mich da, gelinde gesagt, veräppelt gefühlt. Normalerweise verwende ich da ein anderes Wort. Ja? Also ich habe mich veräppelt gefühlt und auch gekränkt. Das hat mir wehgetan. Das hat mir wehgetan, weil ich mich irgendwie so gefühlt habe, so nach dem Motto, ja, mit anderen geht's, aber mit mir nicht. Ja. Tja, und dann habe ich so einige Wochen den Groll und den Zorn mit mir rumgeschleppt und dann weiß ich, da saß ich mit einem anderen aus unserem Team zusammen im Auto und wir waren unterwegs und fuhren gerade durch Allendorf durch und da haben wir uns drüber unterhalten und auch der hat sich beschwert und sagt, oh, das ist ja ein Unding und ärgert mich und sonst irgendwas. Und in dem Moment bekam ich plötzlich so einen Eindruck und ich hoffe, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, ich glaube, da hat Gott zu mir gesprochen. Das fing dann in etwa so an, Olli, oder eher noch ernsterer Tonfall in dem Fall, Oliver, du arbeitest noch in weiteren Bereichen mit dem zusammen. Du musst ja jetzt was tun, damit das weiterhin was wird. Du musst ihm vergeben. Tja, dann habe ich in dem Moment zu meinem Freund gesagt im Auto, weißt du was, ich will da jetzt nicht mehr drüber reden. Ich will da nicht mehr schlecht drüber reden, ich will da auch nicht mehr schlecht drüber denken. Da will ich jetzt einfach von wegkommen. Und er sagte nur, wenn du das so kannst, Respekt. War aber nicht so einfach. Und da habe ich gedacht, da merkt man erstmal, wie es vielleicht auch Gott mit uns geht. Denn Vergebung gibt es ja nur, das ist so das Erste, was mir klar geworden ist, wo es auf der anderen Seite Schuld gibt. Jemandem, der nicht an mir schuldig geworden ist, dem brauche ich nicht vergeben. Dem kann ich nicht mal vergeben. Das geht nicht. Und wie gesagt, ich glaube, ich konnte da das erste Mal ein wenig nachempfinden, wie Gott es mit mir geht. Dass ich ihn verletze und dass er mir vergibt, obwohl ich ihm wehgetan habe. Aber jetzt war ja ich dran. Ja, vergeben, okay. Nur wie? Ein erster Anhaltspunkt, der passt jetzt sehr gut zu dem, was der Magnus eben zitiert hat aus dem Epheserbrief. Das ist ja fast deckungsgleich. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Okay. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und da habe ich das in diesem ganzen Zusammenhang, ich habe es schon mehrfach gesagt, das erste Mal gemerkt, dass mein Wissen über Vergebung und vielleicht auch über Gottes Vergebung bislang oft ganz schön graue Theorie war. Ich war jetzt wirklich davon betroffen. Mir hat jemand was Übles angetan und er soll jetzt einfach davonkommen? Oder in meinem Fall sogar noch schlimmer, soll vielleicht sogar noch einen Vorteil für sich daraus ziehen? Der soll weitermachen dürfen, ich nicht? Tja. Aber, so viel nehme ich schon vorweg, am Ende dieses Prozesses ist, was in meinem Herzen passiert, und das ist das, was ich eigentlich heute mit euch teilen möchte. Und ich hoffe, bei dir, bei euch, geschehen heute zwei Dinge. Dass ihr erstens motiviert werdet, anderen zu vergeben und es anzugehen, wenn ihr merkt, da ist irgendwo eine ungeklärte Situation mit jemandem. Das möchte ich gerne loswerden. Und das Zweite, dass ihr neu über die Vergebung Gottes staunen könnt, die wir nachher im Abendmahl feiern. Ja, also wie funktioniert es denn eigentlich, wenn ich jemandem vergeben soll? Das habe ich mich dann fragen müssen irgendwann. Und da gibt es eine bekannte Stelle, was sagt Jesus zur Vergebung, zur zwischenmenschlichen Vergebung? Da fällt mir immer eine Stelle ein. Euch vielleicht auch. Da wird Jesus gefragt, sag mal, wenn sich mein Bruder 7-mal an mir, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Sind 7-mal nicht genug? Dann sagt Jesus, nein, 70-mal 7-mal. Jetzt kann der Jens die Stelle mal einblenden. Petrus trat zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal. Jesus antwortet ihm, Ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. 7 ist in der Bibel eine Zahl, die steht für die Vielzahl, für die Häufigkeit. Und jetzt überlegt man sich, also oft, mal 10. So oft soll ich vergeben. Ich glaube, das ist nicht auf die Zahl 490 beschränkt, die da rechnerisch rauskommt, sondern es ist einfach oft. Ich glaube, die Stelle kennt jeder. Und da habe ich auch gedacht, ja, das weiß ich, aber da hört es auf, mein Wissen und mein Praktizieren von Vergebung. Aber wie geht's weiter? Der Text aus dem Kolosserbrief, dass wir vergeben sollen, wie Christus uns vergeben hat, der sagt ja nicht, ihr sollt gucken, was Jesus gesagt hat, sondern ihr sollt so handeln, wie Jesus handelt. Dann habe ich gedacht, dann schauen wir da doch heute Morgen mal rein. Wie handelt Gott? Ich bin in der Vorbereitung dieser Predigt echt erstaunt gewesen. Da habe ich nochmal in die Jesaja-Stelle reingeguckt, die ja ganz bekannt ist. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das wusste der Prophet Jesaja schon zu seinen Lebzeiten. Das war über 700 Jahre, bevor Jesus hier auf die Erde gekommen ist. Da habe ich mir gedacht, krass. Gott war vorbereitet. Gott war vorbereitet. Gott wusste von Anfang an, wie diese Vergebung aussehen würde. Jesus ist ans Kreuz gegangen, sogar bevor viele Sünden überhaupt geschehen sind. Wir reden über eine Begebenheit, die ist fast 2000 Jahre her. Und in der Bibel, da steht öfter was von einem Bund. Ein Bund ist sowas wie ein Vertrag. Mit Verträgen kenne ich mich aus. Ich bin Jurist. Ja? Also, wie ist das mit einem Vertrag? Kleiner Grundkurs im BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Ein Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, heißt es da in Paragraph 151. Braucht ihr euch nicht merken. Wichtig ist mir nur, es gibt einen, der den ersten Schritt tut. Einer macht ein Angebot und sagt, das und das möchte ich gerne. Und der andere, das muss so konkret sein, dass der andere nur noch Ja sagen muss. Und dann haben wir einen Vertrag, einen Bund. Das funktioniert sogar bei ganz einfachen Sachen so. Selbst bei einer Schenkung. Man muss sich nichts schenken lassen. Man muss es annehmen. Und genauso ist es bei Gott. Seit dem Kreuzestod Jesu bietet Gott uns Vergebung an. Seitdem bietet Gott Vergebung an und wir brauchen nur Ja sagen. Gott ist schon vorher mit sich im Reinen darüber, dass er uns vergeben wird, wenn wir zu ihm kommen und ihn darum bitten. Also was schließen wir daraus für die Vergebung, die wir praktizieren sollen? Bereite dich vor. Bereite dich vor auf die Vergebung, wenn du herausgefordert wirst, einem Menschen zu vergeben. Wie kann das konkret aussehen? Das ist vielleicht gar nicht so einfach, sich vorzubereiten. Ich habe mir überlegt, das könnte, so ähnlich war es bei mir teilweise, ich stelle mir vielleicht die nächste Begegnung mit diesem Menschen vor, dem ich vergeben muss. Wenn du das tust, vielleicht kannst du dir überlegen, welche Worte kannst du sagen, ohne ihn zu verletzen. Ganz bewusst sich das schon mal klar zu machen. Oder stell dir einfach vor, wie schön es sein könnte, wieder versöhnt zu sein. Vielleicht kann auch einfach nur bei Fällen, wo es schon ganz lange streitig ist, mit einem kleinen Lächeln anfangen. Oder du fasst einfach den Entschluss, dieser Person mal was Gutes zu tun. Und schließlich mach das Angebot, wage den ersten Schritt. Mach das Angebot zur Vergebung. Nächster Punkt. Wie vergibt Gott uns? Gott vergibt uns gratis. Genau, da heißt es, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Und vielleicht schreit man das erste Mal so ein bisschen auf und sagt, stimmt doch gar nicht, Gott vergibt doch nicht gratis, Gott hat das Teuerste überhaupt gegeben, seinen Sohn. Ja, das stimmt. gratis ist immer aus Sicht des Empfängers. Der, der die Vergebung erlangt, muss nichts dafür tun. Und so sollte das bei uns auch sein. Vergebung ist immer nur für einen teuer, für den, der vergibt. Denn der verzichtet auf sein Recht. Der verlangt keine Leistung für die Vergebung, so wie Gott das auch tut. Auf eigene Kosten das Unrecht beseitigen. Und vielleicht muss so etwas auch bei dir geschehen, wenn du jemandem vergeben musst. So, jetzt kann der Lukas da hinten gleich aufgeregt sein, weil ich im Zweifel den fragen werde. Der nächste Punkt, ja, da ist schon angeblendet. Oh, also man kann ja hier überhaupt nichts erkennen auf dem Bild. Kennt jemand von euch diesen Berg? So wahrscheinlich nicht. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich alle, wenn ich doch nur das Autobahnschild lesen könnte. Deswegen vielleicht noch ein kleiner Tipp. Und dann sage ich, der Lukas muss es auf jeden Fall kennen. Nächste Folie. Vom Berg aus gesehen sieht man das. Bingo, aber die Allianz Arena ist ja nicht der Berg. Ich meine den Berg. Weiß jemand von euch, wie der heißt? Nein, heißt nicht Allianzberg. Er heißt Fröttmanninger Berg, bezeichnet nach der Ortschaft München-Fröttmanning. Liegt also an der A99. Wenn man da dran vorbeifährt, sieht es ja ganz schön aus mit dem Windrad obendrauf, schön grün, ne, bewaldet. Ist ein Naherholungsgebiet für die Münchner. Und wisst ihr, was das Besondere an diesem Berg ist? Weiß auch keiner. Wer sagt's?
Ein Müllberg.
Der Winfried weiß es, ist ein Müllberg. Das sind, ich weiß gar nicht genau, wie hoch er ist, über 100 Meter, es ist Müll. Es ist einfach nur Müll. Und das war so extrem, die Münchner haben da halt ihren ganzen Müll gelagert und wie gesagt, diesen Berg da aufgetürmt. Und das war so extrem, dass in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sich dort oben sogar ein Giftsee gebildet hat. Ja, also wirklich stinkende Brühe, um es mal so zu sagen, hochgiftig von dem ganzen Müll, der da liegt. Und dann hat man irgendwann Maßnahmen ergriffen, hat man solche Spundwände eingezogen, ja, also tief ausgeschachtet und Wände eingezogen, dass die Giftstoffe da nicht rumschwimmen können, hat irgendwo da, keine Ahnung, was noch für Maßnahmen ergriffen, das irgendwann mit Erde aufgefüllt, hat es begrünt und jetzt, viele Jahre später, ist im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Sache gewachsen, wie man so schön sagt. Aber da habe ich mich gefragt, ändert das eigentlich was an der Tatsache, dass es ein Müllberg ist? Ich habe das für mich an folgender Frage festgemacht. Ich habe gedacht, würde ich die Milch einer Kuh trinken, die dort gegrast hat? Und ich habe gedacht, nein, möchte ich nicht. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Ja? Da ist Gras über die Sache gewachsen. Und das ist wichtig für unser Verständnis von Vergebung. Ich glaube, wir setzen es oft gleich. Ich glaube, wir setzen es oft gleich, dass man sagt, Vergebung ist dasselbe wie Gras über die Sache wachsen lassen. Aber das ist nicht so. Weil wenn ich vergebe, da ist nichts mehr oder weniger stark Giftiges in mehr oder weniger großer Entfernung unter der Oberfläche. Da ist nichts mehr. Psalm 103, Vers 12, da heißt es, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Also, wie weit ist der Osten vom Westen weg? Unendlich weit. Unendlich weit entfernt hat Gott unsere Schuld von uns, wenn er uns vergibt. Und genauso sollte es auch bei uns sein. Das hat auch einen Grund. Und das Schöne finde ich hier die deutsche Sprache. Der André Pulfrich hat das auch schon gebracht, das Beispiel. Man sagt so schnell, jemand ist aber nachtragend. Ja? Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wer eigentlich die Last mit dem Schleppen hat beim Nachtragendsein? Derjenige, der nachtragend ist. Also, sieh es doch als Chance, bei Vergebung sich von der Last des Nachtragens zu befreien. Und nebenbei, das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, der mehr mit Gottes Vergebung zu tun hat, Das wollte ich euch einfach noch mitgeben, auch wenn es nicht ganz direkt mit dem Thema zu tun hat. Weil Gott nicht nachtragend ist, musst du auch nicht länger mit einer vergebenen Sünde hadern. Das heißt, wenn die vergeben ist, dann ist das wirklich endgültig. Und keine Minute, die du noch haderst mit deiner Sünde, fügt der Vergebung Gottes auch nur noch ein Fünkchen hinzu. Ja, endgültig vergeben. Das klingt so schön und so logisch, ne? Aber ich glaube, das ist der Punkt, wo wir am meisten Anfechtung erleben. Und vielleicht ist es deshalb gut, sich daran zu erinnern, dass man vergeben hat. Ich habe in Vorbereitung auf die Predigt gelesen, ohne es selbst bisher praktiziert zu haben, dass manche Leute, die dann sagen, ich merke, ich werde da immer wieder angefochten, ein sogenanntes Vergebungsbuch führen. Da habe ich mir gedacht, hey, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie das, was wir aus der Offenbarung kennen. Da gibt es ein Buch des Lebens, da wo Gott die Namen reinschreibt, von denen, die später im Himmel sein werden. Also denen, die denen vergeben ist. Und vielleicht kann man das ja sogar mit diesem hochtrabenden Namen Buch des Lebens versehen, das eigene Vergebungsbuch, ja, um sich daran zu erinnern, nein, das ist weg. Das habe ich vergeben, das ist endgültig, hier kommt nichts mehr. Und dagegen anbeten, dass es wieder hochkommt. Der letzte Punkt. Jesus beschreibt mal, wie groß die Freude im Himmel ist über einen Menschen, dem vergeben worden ist. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das kennt ihr alle. Und in Micha 8, Vers 7, da heißt es, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Oder noch ein bisschen prägnanter übersetzt, nehmen wir mal die Einheitsübersetzung. Da heißt es zum Schluss, Gott liebt es, gnädig zu sein. Und da ist mir immer in Erinnerung eine Sache, die der Gerd Mankel mal hier vorne gesagt hat. Er hat gesagt, stell dir vor, Gott sitzt im Himmel und er kann es überhaupt nicht mehr abwarten, dir endlich zu vergeben, dass du endlich kommst und sagst, Herr, vergib mir. Und er sagt, ja, warum denn nicht schon früher? Gott sitzt im Himmel und kann es gar nicht mehr abwarten. Gott hat mehr Freude an unserem Wohlergehen als an seinem Recht. Und das zeichnet echte Vergebung aus. Echte Vergebung ist liebend, so habe ich das genannt. Aber woher kommt diese Liebe? Die Frage ist vielleicht zu banal. Ich glaube, sie kann nur von Gott kommen. Das heißt, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8b, Gott ist Liebe. Und wenn wir in Luther reinschauen, Luther hat das ein bisschen anders übersetzt und ich glaube manchmal, das ist noch treffender. Luther sagt, Gott ist die Liebe. Für mich als Jurist, der viel mit Sprache zu tun hat, ist das ein entscheidender Unterschied. Wenn Gott Liebe ist, dann heißt das, Liebe ist das hier und Gott ist ein Teil davon. Wenn Gott die Liebe ist, dann ist Gott die ganze Liebe. Im Umkehrschluss kann ich Liebe nur dort bekommen. Echte Liebe kann ich nur bei Gott bekommen, sonst nirgends. Weil Gott die ganze Liebe ist. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich ärgere mich doch so über denjenigen. Und ob das wirklich so klappt? Nochmal ein Anreiz aus unserer deutschen Sprache. Ich ärgere mich. Wer ärgert wen? Ich mich selber. Ja? Also, bete gegen den Zorn an, bete gegen die unguten Gefühle an, bitte Gott um Liebe. Und ich glaube, Gott gibt diese Liebe wirklich gern, wenn wir ihn darum bitten. Diese 5 Schlagworte habe ich, auch wenn sie vielleicht manchmal jetzt ein bisschen holprig klingen, sie kommen gleich nochmal, ganz bewusst so gewählt. Oft vorbereitet, gratis, endgültig und liebend. Jetzt kann der Jens die einblenden, die kommen jetzt nacheinander. Oft vorbereitet, gratis, endgültig und liebend. So. Und ich habe mir gedacht, wir basteln eine Eselsbrücke daraus und deswegen habe ich die auch so ein bisschen holprig gewählt. Nächster Klick. Wir drehen die mal um und jetzt schaut euch mal die Anfangsbuchstaben an und oben wird es dann auch nochmal eingeblendet, gibt das Wort Vogel. Ja, keine tiefere Bedeutung im Sinne von, ja, Gott macht dich frei wie ein Vogel oder sowas, solche Sachen möchte ich nicht bringen hier. Nein, es geht mir nur darum, dass man sich eine gute Eselsbrücke baut. Wenn du herausgefordert bist, jemandem zu vergeben, dann merk dir das. Sei vorbereitet. Vergib oft. Mach es gratis. Mach es endgültig und sei dabei liebend. Kurz zum Schluss meiner Geschichte zurück. Wie ist es weitergegangen? Ich habe mich entschlossen zu vergeben. Das hat auch ein bisschen gedauert. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, vielleicht schaffe ich sogar das neue Team, was dann bei dieser Veranstaltung wieder mit dabei war, zu unterstützen. Und habe dann an anderer Stelle dort mitgearbeitet und da ein bisschen zugearbeitet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe noch nie so viel positive Rückmeldungen auf meine Arbeit bekommen wie dort. Einige Monate später hatte ich mit der betreffenden Person noch ein langes Gespräch und der hat dann nachher gesagt, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, ich bitte dich von Herzen um Vergebung. War dann gar nicht mehr so schwer. Noch zwei Gedanken zum Schluss. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass die Person, die dir wehgetan hat, die dich verletzt hat, wo du dich jetzt vielleicht herausgefordert fühlst zu vergeben, dass die Person dieses Angebot zur Vergebung auch tatsächlich annimmt. Und trotzdem glaube ich, nachdem wie Gott handelt, wird es zum Guten für dich sein, wenn du den Zorn nicht mehr länger mit dir rumschleppst. Es wird dich von einer Last befreien, wenn du für dich erstmal positiv die Entscheidung triffst, ich will vergeben. Ob die betreffende Person von ihrer Last befreit werden will, das musst du aber selbst entscheiden. Mir persönlich hat die Vorgehensweise jedenfalls auch danach noch das ein oder andere Mal geholfen. Das macht es nicht einfacher in dem jeweiligen Prozess, aber ein Stück klarer. Und der zweite Gedanke, ich bin mir durchaus bewusst mit meiner Geschichte hier, da wird sich jetzt der ein oder andere vielleicht sagen, ja komm, bei dir ging es ein bisschen um verletzten Stolz, das stimmt. Und ich weiß, hier werden einige sein, die haben viel Schlimmeres erlebt. Und ich möchte hier niemandem zu nahe treten, ja, und sagen, du musst das aber. Ich möchte nur, dass ihr es als Chance begreift und einen Weg vielleicht findet, der euch aufgezeigt ist, um Vergebung zu leben. Und ich bin mir sicher, dass Gott dich in diesem Wunsch, wenn er in dir hochkommt, vergeben zu wollen, unterstützen wird. In welchem Tempo das auch immer geschieht. Aber ich glaube, er wird dir die Kraft dafür geben. Wir feiern ja jetzt gleich das Abendmahl. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen, ich war nicht so schnell, und ihr konntet vielleicht ein bisschen darüber staunen, wie Gottes Vergebung ist. Denn die wollen wir jetzt feiern. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Mut gefunden, wenn ihr in so einer Situation seid, aktiv die Vergebung anstrengen zu wollen. Oder wenn ihr euch mal in so einer Situation befinden solltet, die irgendwann kommt, euch daran erinnert, an diese 5 Schlagworte. Wie könnte es funktionieren? Wie könnte ich Schritte auf denjenigen zugehen? Und vielleicht kannst du dann auch heute von Herzen beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Danke. Amen.